Meine Erfahrung ist es, dass wenn jemand die Chance hat, über einen Zeitraum eher 5 oder eher 10.000 Euro an Rendite dazu zu bekommen, das natürlich offen ist für die 10.000, aber sich nicht so richtig bewusst macht, das kann halt auch sein, dass wenn ich dann in einem halben Jahr das Geld muss, dann kann es auch noch ein Minus sein. Und das sorgt emotional für eine viel schlimmere Wahrnehmung als das Potenzial nach oben. Deswegen bei konkreten Projekten in der nahen Zukunft lieber etwas defensiv. Aber ganz, ganz wichtig, mit der Ergänzung auch nur so viel Geld da wirklich hinzupacken, wie unbedingt notwendig ist.
Herzlich willkommen bei Financial Hack. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, wieso es heute bei dieser Folge im Hintergrund piepen kann. Und los geht's mit der heutigen Folge. Julian, ich habe heute mitgebracht ein Beispiel aus der Praxis. Das haben wir immer mal wieder. Und ich habe gedacht, vielleicht, oder es ist so eine ganz klassische Situation, in der sich wahrscheinlich viele im Laufe des Lebens mal befinden werden. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen da mal eine Folge draus und hören mal direkt von einem Finanzexperten, was so seine Meinung dazu ist. Und zwar habe ich ein Ehepaar, die sind in den 30ern. Es ist eine kleine Familie, es gibt zwei kleine Kinder und die spielen mit dem Gedanken, wir wollen irgendwann mal eine Immobilie erwerben. Aber da ist noch nichts Konkretes, also sprich, wir haben noch kein Objekt im Auge. Dementsprechend wissen wir weder, wo, wann genau wir es kaufen wollen und letztendlich auch nicht, wie teuer es dann letztendlich wird. Jetzt haben die schon durch einen eigenen Sparprozess sich Eigenkapital angehäuft und da liegen einfach mal 150.000 auf dem Girokonto. Jetzt kriegst du wahrscheinlich gerade schon einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil 150.000 Euro haben wir auf dem Girokonto nicht zu suchen. Ich glaube, soweit können wir schon mal vorweggreifen. Allerdings finde ich, ist die Ausgangssituation nicht ganz einfach, was man jetzt tun soll, weil man weiß ja gar nicht, für welchen Anlagehorizont oder diese 150.000, wenn ich die jetzt zum Beispiel investiere, mit welchem Hintergrund? Weil ich möchte irgendwann mal eine Immobilie kaufen, weiß aber wie gesagt noch nicht wann. Das heißt, ich weiß ja gar nicht, wie lange kann und will ich Geld anlegen. Was ist zu tun in einer solchen Situation? Was würdest du machen oder was würdest du erstmal raten? Und dann ist ja immer noch die Frage, was der Einzelne dann macht. Aber was sind so deine Gedanken zu der Ausgangssituation?
Vielen lieben Dank, dass du diese Situation hier mit hingebracht hast. Denn das ist tatsächlich wirklich ein wenig tricky. Müssen wir gleich mal genauer hingucken. Ich kenne das auch sehr gut. Ich kenne sehr viele Kunden von mir, die in einer ähnlichen Situation stecken, wo man da eine einigermaßen, ich nenne es mal, adäquate Lösung finden darf, die ja bestmöglich mit dem Geld umgeht. Und gebe gerne mal ein paar Impulse rein, was da so meine Gedanken sind, wie ich die Situation sehe. Da gibt es wahrscheinlich nicht absolut richtig oder falsch, sondern letztendlich muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber meine Gedanken sind wie folgt. Ganz oft in der Situation, was du beschreibst, nehme ich Menschen oder in dem Fall hier diese Familie so wahr, ja, auf Nummer sicher, wir lassen mal das ganze Geld auf dem Girokonto. Warum? Weil es kann ja sein, dass wir morgen unsere Traumimmobilie oder das Traumgrundstück finden, damit wir ganz schnell handlungsfähig sind. Und das kann ich gut nachvollziehen. Gleichzeitig sprang bei dir schon dieser Gedanke mit. Das Geld sollte nicht auf dem Girokonto liegen, weil, wenn es woanders liegen würde, dann würde es ja auch für die Familie arbeiten, richtig?
Ja, absolut, genau.
Und da muss man jetzt gucken, dass wir irgendwie Schadensbegrenzungen hinbekommen. Also, was man in dieser Situation als erstes machen sollte, ist zu überlegen, wann wird es denn realistisch zu dieser Immobilie kommen? Da werde ich jetzt einfach mal unterstellen, wir wissen es nicht. Kann morgen sein, weil wir gerade irgendwie ein tolles Angebot finden. Kann aber auch erst in 4 Jahren sein, weil vorher haben wir nichts Konkretes irgendwie entdecken können, was uns gefällt oder keinen Bauplatz finden können, was auch immer. Und die zweite Frage, was wird denn dieses Projekt ungefähr kosten? Und ich glaube, das kann man schon einigermaßen einsortieren. Nicht auf 50.000 Euro, aber jeder hat ja so seinen Spielrahmen. So ähnlich wie wenn du sagst, ich möchte gerne nächstes Jahr in den Urlaub, dann weißt du auch schon so ungefähr, was es kosten wird. Auch nicht auf 100 Euro, aber schon auf, würde man sagen, 1.000, 2.000 Euro. Und genauso ist es bei der Immobilie. Wir unterstellen jetzt einfach mal, es geht hier um ein ganz klassisches Einfamilienhaus, was im Schnitt so 500.000 Euro Passt das so zu der Familie oder was würdest du sagen?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay. Das nehmen wir es mal als Projektbudget. Ich will jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe von Immobilienfinanzierung gehen, dafür haben wir andere Folgen. Oder da darf auch jemand mal individuell auf uns zukommen. Aber da sollte man ungefähr ein Eigenkapital 10 bis 20% einplanen. Wir nehmen jetzt mal die Mitte, 15%. 15% von einer halben Million, wenn ich jetzt das über den Kopf rechnen, müssten das 75.000 Euro sein. Hattest du gerade schon gesagt, wie viel die Familie genau angespart hatte? Ich glaube, das habe ich vergessen. Entschuldigung.
Ja, ziemlich genau 150.000.
Okay, 150.000 sind da und wir wissen schon, 75.000 sollten wir als Eigenkapital mitbringen. Klammer auf, warum nicht die ganze Immobilie kaufen, wenn wir das ganze Geld hätten? Weil wir das Geld, wenn wir es anlegen, zu besseren Renditen anlegen können, als die Immobilienfinanzierung kostet. Also Beispiel, die Immobilienfinanzierung bezahlen wir, sagen wir jetzt einfach mal, 3,5% Finanzierungszins. Legen wir das Geld an, investieren wir es bei 7, 8, 9%. Da haben wir ja Zinsdifferenzgewinne. Da wollen wir möglichst viel Kredit aufnehmen und möglichst viel Geld, was wir schon haben, anlegen, damit wir von diesen Differenzen profitieren. Geht aber nicht mit allem Geld, wenn man dann jetzt sagt, ja, dann nehme ich kompletten Kredit auf, sondern wir kriegen nur dann gute Konditionen, wenn wir ein bisschen Geld mitbringen. Deswegen diese über den Daumen 15%. Bedeutet also, 150.000 haben wir, 75.000 wissen wir, wollen wir schon für die Immobiliengeschichte nutzen. Aber ist jetzt vielleicht für den Podcast ein bisschen unglücklich, weil wir zweimal 75.000 haben. Also wir sprechen es mal von Hälfte, Hälfte. Dann ist es egal, welcher Betrag. Die eine Hälfte wollen wir also so anlegen, dass wir für die Immobilie jederzeit drankommen und es trotzdem noch bestmöglich für uns arbeitet im Rahmen der Möglichkeiten. Und die zweite Hälfte steht heute ja schon fest, die werden wir für das Immobilienprojekt nicht benötigen wollen und können dann überlegen, wie investieren wir das denn wirklich so, dass Inflation und Wagnis und Steuern alle ausgeglichen sind und das Geld mindestens so hart für uns arbeitet, wie wir dafür gearbeitet haben, dass es zu uns gekommen ist.
Genau. Ja, und was sind jetzt seine Gedanken dazu?
Fangen wir mit der ersten Hälfte an für die Immobilie. Es ist nicht ganz verkehrt, es auf dem Girokonto liegen zu haben, weil es da ja diese Eigenschaft hat, täglich verfügbar. Aber den Nachteil, es gibt da überhaupt gar keine Renditen. Und jetzt müssen wir so weit gehen, dass wir schauen, wo gibt es denn die maximal erzielbare Rendite, trotzdem bei täglicher Verfügbarkeit und auch planmäßiger Entwicklung. Also es soll ja keine Spekulation sein. Und da gibt es nicht so viele Dinge. Das Erste, was einem da einfällt, ist wahrscheinlich das Sparbuch. Das schließt dann der Finanzexperte schnell wieder aus, weil die Renditen dort sehr niedrig sind und bei größeren Beträgen man manchmal auch eine Kündigungsfrist hat. Nächste Kategorie wäre dann das Tagesgeld. Das, wenn man so will, bessere Sparbuch. Da gibt es den aktuellen Marktzins mit dem Ziel, die Inflation irgendwie auszugleichen. Und die Krönung obendrauf wäre dann eine Art Tagesgeldfonds. Das heißt dann offiziell aber Geldmarktfonds, hat den Mehrwert, dass man dann nicht ein Tagesgeldhopping machen muss und alle paar Wochen von der einen Bank zur nächsten springen muss, um zu gucken, wo denn da gute Konditionen sind. Die ändern sich ja immer wieder. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn jemand sagt, oh, ich habe mir dein Tagesgeldkonto rausgesucht, wieder, das macht er alle 3 Monate, dass er dann das Gefühl hat, dass die Konditionen da festgesetzt sind. Aber nein, das sind sie nicht. Die sind nur so lange so, bis die Bank das wieder anpasst. Meistens ist das abhängig entweder von dem Zinsniveau der Zentralbanken oder aber der Marketingstrategie der Bank. Manchmal setzen sie die auch bewusst so hoch, dass die das subventionieren, um neue Kundenkontakte zu gewinnen. Und dann wundert man sich, warum man dann regelmäßig Werbung von der Bank bekommt. Wenn man das mit einem Geldmarktfonds macht, hat man, wenn man so will, so das Spitzenniveau der Tagesgelder und muss aber nicht alle 3 Monate dieses Hopping betreiben. Das ist ein bisschen entspannter. Also, wer da mal eine Frage hat, soll einfach auf dich oder mich zukommen. Können wir gerne ein paar Tipps geben, welche das dann so sein können. Mit den ganzen Vorteilen natürlich, die so ein Tagesgeld auch hat. Und jetzt sind wir noch gerade mit unserem Projekt, was wir hier besprechen, unterhalb der 100.000 Schallgrenze der Einlagensicherung bei einer Bank. Daran sollte man noch denken, wenn man jetzt mehr als 100.000 Euro in diesem ja, nervigen, unrentablen Geldmarktniveau anlegen möchte, dass man es dann auf mehrere Banken aufteilen muss. Das müsste man über einen Geldmarktfonds halt auch nicht, weil es ja Sondervermögen ist und wird deswegen gesondert verwahrt von der Gesellschaft, die das bearbeitet. Das heißt, man hat im Schnitt einen höheren Ertrag, aber bei einer deutlich höheren Sicherheit und muss dann nicht auf diese nervige Schallgrenze achten. Ich glaube, das reicht aber als Infos zu dem Parken von dem Geld, was wir irgendwann für die Immobilie anlegen wollen. Oder was meinst du?
Also zusammengefasst habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ein Geldmarktfonds ist also fürs Geldparken sozusagen zuständig, aber dementsprechend, ja, was ist denn der Zeitraum, wo den ich nutzen sollte, um da das Geld hinzulegen? Wahrscheinlich dann ja auch nur bis, weiß ich nicht, maximal 2, 3 Jahre?
Sehr gute Frage, gefällt mir. Danke, dass du das noch aufgreifst, habe ich tatsächlich vergessen. Ja, das Geld sollte natürlich so kurz wie möglich da liegen, denn wenn es da jetzt 10 Jahre liegt, dann hätte ich es lieber auch in ganz andere Anlagen investieren können, dann wäre deutlich mehr rausgekommen. Da sollte das Geld liegen, was ich planmäßig, genau wie du gesagt hast, 2, 3 Jahre maximal parken möchte. Also genau das, wie es jetzt gerade bei unserer Beispielfamilie mit dem Kapital für den Eigenanteil an der Immobilie ist, wo man nicht genau weiß, wann werde ich es verfügen, wie viel ganz genau. Aber es sollte auf jeden Fall klar sein, dass das Geld nicht länger als 3 Jahre aus heutiger Sicht da liegt, denn dann hätte ich es woanders deutlich besser anlegen können. Und ja, wenn ich dich frage, Amelie, möchtest du lieber Wasser trinken oder lieber einen leckeren Prosecco, dann wirst du wahrscheinlich auch sagen, ja, wenn ich die Wahl habe unter sonst konstanten Bedingungen, dann lasse ich mich lieber auf den Prosecco einladen. Und genauso ist es ja bei Geld auch. Wenn daraus wenig oder mehr werden soll, also warum soll ich denn auf Rendite verzichten? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, das sehe ich auch so, aber die Schwierigkeit an dieser Situation ist ja, dass wir ja eben nicht wissen, wann wir kaufen wollen und dementsprechend habe ich da immer diese Gedanken, okay, ich verstehe, der Geldmarktfonds oder ein Tagesgeldkonto ist jetzt hier die sichere Bank und ist natürlich in diesem Falle ja viel interessanter als zum Beispiel ein Festgeld, darüber haben wir ja auch schon oft Folgen gemacht, also sprich, wo ich nicht an mein Geld rankomme, weil mir ist ja gerade wichtig, dass es jederzeit liquidierbar ist, also dass ich es verfügbar habe, falls ich nächste Woche meine Immobilie finde. Aber ich bleibe natürlich mit solchen Anlagen, wie jetzt hier ein Tagesgeldkonto oder ein Geldmarktfonds, massiv hinter den Renditen zurück, die ich eigentlich erzielen könnte, in der vagen Hoffnung, dass ich in den nächsten 1 bis 3 Jahren kaufe, aber vielleicht kaufe ich ja auch doch erst in 5 Jahren oder in 7 oder in 15 oder vielleicht auch doch nie. Also das weiß man ja eben nicht und deswegen finde ich diese Ausgangssituation wirklich nicht einfach, sich da aufzustellen, was man tut. Weil ich würde, glaube ich, also wenn es meine Situation wäre, würde ich schon auch noch andere Anlagen mit reinnehmen. Ich würde auch gern was von den Aktien haben.
Ich verstehe das total und das spricht unfassbar für dich als Finanzexpertin, dass du das Bedürfnis hast, aus jedem Geld das Maximum rauszuholen. Gleichzeitig ist hier mein Tipp für schon sehr konkrete Projekte, die Füße so ein bisschen am Tisch zu lassen, weil alle anderen Anlagenklassen mit einer höheren Renditeaussicht immer auch mit einem Schwankungspotenzial verbunden sind. Und meine Erfahrung ist es, dass wenn jemand die Chance hat, über einen Zeitraum eher 5.000 oder eher 10.000 Euro an Rendite dazu zu bekommen, das natürlich offen ist für die 10.000, aber sich nicht so richtig bewusst macht, das kann halt auch sein, dass wenn ich dann in einem halben Jahr das Geld muss, dann kann es auch noch ein Minus sein. Und das sorgt emotional für eine viel schlimmere Wahrnehmung als das Potenzial nach oben. Deswegen bei konkreten Projekten in der nahen Zukunft lieber etwas defensiv, aber ganz, ganz wichtig mit der Ergänzung, auch nur so viel Geld da wirklich hinzupacken, wie unbedingt notwendig ist. Daher das Teilen von deinen 150.000 Euro in dem Bereich, das brauche ich wirklich für die Immobilie und keinen Cent mehr, damit möglichst viel anderes Geld, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dann wirklich effizient angelegt werden kann. Also mein Tipp wäre jetzt nicht zu sagen, ich gehe in diese Spekulation herein, weil bei so großen Herzensprojekten wie eine Immobilie das der Fall ist, das in meiner Erfahrung kein cooles Erlebnis ist emotional, wenn man sagt, boah, das waren 75.000, jetzt sind es nur noch 65.000. Jetzt wird die Immobilie ein bisschen kleiner oder wir haben einen teureren Kredit oder ähnliches. Also das kann ich auch nicht empfehlen. Also da passt der Spruch, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich für den Bereich. Genau wie es mit jeder klassischen Liquiditätsposition letztendlich auch ist. Also wie viel sollte ich neben dem Girokonto auf einem separaten Liquiditätskonto, ob das jetzt Tagesgeld ist oder ein Geldmarktfonds, da kann man sich trefflich drüber streiten. Aber da sollte halt schon mindestens 2 Nettogehälter, aber maximal auch 6 Nettogehälter liegen, je nachdem, ob man der Renditeoffensive oder der Vorsichtshase ist. Damit das Geld einfach der Rest wirklich dann auch für mich arbeiten kann. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also möglichst viel von meinem Geld prozentual soll für mich richtig gut arbeiten. Aber ich kann es mir auch nicht leisten, alles da liegen zu haben. Und dieses, wie viel habe ich nicht da liegen, hängt natürlich so ein bisschen von dem ab, was ich konkret plane für die Zukunft. Das gleiche ist, wie wenn jemand 50.000 Euro vor der Haustür findet und den Plan hat, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre ein Auto zu kaufen, was vielleicht 20.000 Euro kostet, jetzt als einfaches Beispiel, dann würde ich diese 20.000 von den 50.000 halt auch nicht anlegen, obwohl es natürlich cooler wäre, 50 anstelle von 30.000 anzulegen.
Ja, okay. Aber ich werfe nochmal was in den Raum. Also jetzt in diesem Beispiel sind es ja irgendwie 150.000, die wir haben. Und sagen wir mal, wir nehmen nicht alles vom Girokonto runter, wie du ja schon gesagt hast. Da soll auch ein bisschen was auf dem Girokonto irgendwie bleiben. Sagen wir mal, wir investieren 120.000. Und jetzt finde ich eine Immobilie und jetzt will ich die kaufen. Dann würde ich aber ja trotzdem, so wie du zum Beispiel gerade gesagt hast, du würdest nicht alles Geld für die Immobilienfinanzierung nutzen, sondern vielleicht, weiß ich nicht, jetzt nur 100.000 davon.
In diesem konkreten Fall 75.000 werden das ungefähr sein.
Ja, okay,
sein,
ja. Oder, ja, die stimmt, haben wir ja sogar schon gesagt, die 75.000. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel Aktienfonds noch genutzt hätte in meinem Portfolio, dann könnte ich ja einfach mir das Geld aus meinem Depot wieder rausnehmen lassen, was ich nicht in die Aktien investiert habe, sondern zum Beispiel nur in die Geldmarkt- oder in die Mischfonds.
Dann genau,
hätte ich aber
also
von allem partizipieren können.
Mit dem Geldmarktfonds bin ich voll dabei. Bei Mischfonds wäre ich persönlich eher schon skeptisch für den Part der Immobilie. Mischfonds haben den großen Vorteil, dass die eine höhere Renditeerwartung haben als ein Geldmarktfonds. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen bei diesen vermögensverwaltenden Fonds. Aber sie haben halt dann für dieses Projekt den Nachteil, dass die Schwankung, die geschehen kann, größer ist. Und es kann halt sein, dass ich die Immobilie dann finde, wenn, warum auch immer, diese Mischfonds, vermögensverwaltenden Fonds, also die mit einer höheren Renditeaussicht, gerade tiefer stehen als der Start, an dem ich das angelegt habe. Und dann werde ich mich ärgern. Und wenige Menschen sind bereit, dieses Risiko dafür einzugehen, was ich auch in dem Fall überhaupt gar nicht empfehlen würde. Also ich würde nur dann in Mischfonds investieren, wenn aus heutiger Sicht ganz klar ist, an dieses Geld will ich aus heutiger Sicht planmäßig eher frühestens in 3 Jahren aufwärts gehen, damit diese Schwankungspotenziale ausgeglichen sein können. Und das ist ja in dem Immobilienprojekt, so habe ich es zumindest verstanden, ausgeschlossen. Das ist frühestens in 3 Jahren, das kann ja genauso gut nächste Woche sein wie in einem Jahr. Und dieses Potenzial der dazu täglichen positiven Verfügung schließt halt Schwankungspotenzial aus. Und daher würde ich das wirklich teilen, welches Geld ist für welchen Zweck gedacht. Und das Geld, was mindestens 3 Jahre oder länger wachsen darf oder soll, das gehört aber aus meiner Sicht dann auch zwingend in gute Anlagen. Ob es jetzt Mischfonds sind, vermögensverwaltende Anlagen oder wenn es noch länger ist, dementsprechend Aktienfonds, Private Equity, was auch immer. Damit also jedes Geld für sich gesehen, also ich mag diese Formulierung, jeden Euro überlegen wir für sich stehend, unabhängig davon, wie viel Geld noch da ist, für welchen Zweck ist der gedacht, und für jeden Euro überlegen wir dann dementsprechend die bestmögliche Idee, wie das angelegt werden kann.
Okay, gut. Aber können wir also schon festhalten, also das Geld, was ich jetzt eigentlich plane, für die Finanzierung mit zu nutzen, das jetzt in einem solchen Fall wirklich in die kurzfristigen Anlagen, also eigentlich ist nur ein Tagesgeld, ein Tagesgeldfonds, ein Geldmarktfonds dafür interessant, aber mit dem restlichen Geld kann ich natürlich auch in die anderen Anlagen gehen. So können wir uns, glaube ich, jetzt
Ja,
festhalten, oder?
genau. Ich würde sogar kann durch sollte ersetzen, aus
Ja,
Sicht eines
okay.
Finanzexperten,
Ja.
oder aus Sicht von jemanden. Das erlebe ich halt auch. Es ist halt nicht bei jedem gleich wichtig, dass man mit dem Geld auch intelligent umgeht oder dass es halt gut für einen arbeitet. Ich bin da wirklich so ein Renditefuchs und ich möchte, dass was bei mir am meisten arbeitet, soll mein Geld sein, nicht ich. Weil mein Geld, da muss ich nichts für tun, also nur einmal intelligent drüber nachdenken, anstelle von, dass ich den ganzen Tag rumhüpfe, damit ich neues Geld gewinne, wenn ich arbeite. Und da kann ich jedem nur den Tipp geben, auch diese Affinität zu haben. Ey, wie cool ist das denn? Anstelle von bisher vielleicht 1, 2, 3% für mein Geld, 7, 8, 9 oder 10 oder was auch immer, mehr noch zu erzielen, weil es ja aus dem gleichen Potenzial mehr gibt. Also ich habe ja keinen einzigen Nachteil dadurch. Aber es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und ich merke, dass du das gleiche Blut hast wie ich. Deswegen glaube ich, unter anderem deswegen verstehen wir uns so gut, weil wir einfach das Ziel haben, dass Geld sein volles Potenzial auch ausschöpft. Das ist wie wenn du einen richtig geilen Sportwagen hast und da immer nur in der Stadt mit rumfährst, maximal mal 50, 55. Dafür ist der eigentlich nicht gebaut worden. Und das gleiche gilt auch für Geld, was für die Zukunft gedacht ist. Aber wir können da ja auch nur Impulse zum Nachdenken geben und entscheiden darf das selbstverständlich jeder für sich. Und da wird jeder Mensch individuell für sich die richtige intelligente Entscheidung treffen. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass wenn man sagt, nein, 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 ich will nicht mal die Inflation ausgleichen, dass man sich hinterher auch nicht beschwert, dass, also an dem Spruch, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer, ist schon was dran, hat aber nichts mit Arm und Reich zu tun, sondern eher mit der Klasse, will ich das Geld, dass ich Geld für mich arbeiten lassen will. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man weiß, wie es geht oder nicht. Es gibt ja genug Menschen, die einem dabei unterstützen können. So wie wenn ich Zahnschmerzen habe, ich keine Ahnung davon haben muss, warum mein Zahn weh tut, gehe ich einfach zum Zahnexperten, also zum Zahnarzt. Und so genauso kann man sich ja auch dann dementsprechend einen Finanzexperten schnappen, der einem Tipps gibt, wie das Geld für einen arbeiten kann, wenn man das denn möchte.
Ja, absolut. Das waren nochmal zwei schöne Beispiele von dir. Vielleicht eine Frage zum Abschluss, die zum Thema ganz gut passt. Wir haben jetzt das letzte Quartal 2024. Wie sind denn die Preise auf dem Immobilienmarkt aktuell?
Ah, das finde ich eine spannende Abschlussfrage, und das interessiert mich wahrscheinlich auch viele Menschen. Ich fange mal andersrum an. So, Jahr 2020, 2022, 2023, da sind, haben wahrscheinlich viele Menschen mitbekommen, die Immobilienpreise deutlich nach oben geschossen. Lag durch eine starke Nachfrage, letztendlich durch tiefe Zinsen. Und auch natürlich durch Corona geprägt, dass viele Menschen gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr im Schuhkarton leben, sondern eine größere Wohnung haben. Und diese Nachfrage ist etwas zurückgegangen, gepaart damit, dass auch die Zentralbanken bis vor ein paar Tagen die Zinsen erhöht hatten. Das heißt, die Finanzierungen sind etwas teurer geworden. Und damit sind die Immobilienpreise etwas runtergekommen. Jetzt gerade haben wir die scheinbar so die nächste Zinswende. Das heißt, dass Zins hoch, also es ist immer noch kein Hoch gewesen, aber das bisherige Hoch der letzten Jahre scheint erreicht zu sein und die Zinsen der Zentralbanken gehen wieder ein bisschen runter und damit natürlich dann auch als Folge die Finanzierungszinsen. Es ist also zu erwarten, dass die Kredite wieder etwas günstiger werden und das kann dazu führen, dass die Nachfrage wieder ein bisschen hochgeht. Also letztendlich ist es wie bei allen im Leben Angebot und Nachfrage, aber zuletzt sind die Preise merkbar zurückgekommen. Da stehen wir gerade und ist vielleicht gar nicht so die schlechteste Zeit, sich da im Immobilienmarkt mal umzugucken und für sich eine spannende Lösung zu finden. Ist günstiger auf jeden Fall als die letzten 3, 4 Jahre. So kann man sehen, die Preise sollten
Kaufen,
die,
kaufen, kaufen.
ja, aber auch nur, wenn es das Traumobjekt ist. Also, man sollte eine Immobilie, also immerhin ist es ja die, da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das größte finanzielle Projekt im Leben der meisten Menschen. Ein Finanzexperte würde sagen, wenn es du das willst emotional, dann mach es, aber glaub nicht, dass das finanziell intelligent ist, weil du für einen 100-Euro-Schein in der Regel 150, 180 Euro oder sogar 200 Euro bezahlst. Finanzexperte, dem hüpft dann das Herz, wenn man einen 100-Euro-Schein für 50 Euro kauft. Das ist bei einer Immobilie ganz klar nicht der Fall. Das würde jetzt aber die Folge hier sprengen. Natürlich derjenige, der mir den Kredit verkaufen will. Das Kreditinstitut, das will mir glauben machen, dass es finanziell intelligent ist. Das ist es jetzt nicht. Aber ein Urlaub oder ein Drink ist auch nicht finanziell intelligent und trotzdem geil. Man muss halt nur wissen, also man sollte das jetzt nicht als finanzielle Anlage betiteln, ein Eigenheim, was ich selber bewohne. Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Da geht es also darum, das so günstig wie möglich zu machen. Und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, das Objekt, wenn man ein Bestandsobjekt kauft oder das Grundstück, sollte schon Schulnote 1, besser 1 plus sein und sich so anfühlen, dass es auch noch in 20 Jahren so ist. Also wie bei einer, sagen wir mal, Hochzeit auch. Es gibt durchaus einen Unterschied zwischen einer nächtlichen Bekanntschaft und einer Hochzeit. Das eine ist für einen kurzen Zeitraum vielleicht okay, aber nicht das, mit dem man die nächsten Jahrzehnte verbringen möchte, weil dann sonst akquiriert man sich mehr Probleme als Vorteile. Und was nicht reichen sollte ist, wir haben jetzt 2-3 Jahre nach einer Immobilie geguckt, nichts gefunden, deswegen beißen wir jetzt den sauren Apfel und nehmen mal hier diesen Kompromiss, die, keine Ahnung, Schuhnote 2. Das wird auch für die nächsten 3, 4, 5 Jahre funktionieren, aber irgendwann wird man sich nicht mehr drin wohlfühlen. Also, weil es so ein großes Projekt ist und für so lange Zeit ausgelegt ist, sollte das schon das Gefühl sein, da werde ich mich bis zum Rest meines Lebens erstmal aus heutiger Sicht planmäßig drin wohlfühlen können. Keine ja. Form Kompromisse. Das überall sind, im Leben.
Ja. Das trifft sich ja gut, dass das Angebot gerade besonders groß ist am Immobilienmarkt und man die volle Auswahl hat. Tja, naja, so ist es. Gut, hier kommen. Wir haben schon 26 Minuten. Das will sich ja keiner anhören. Sag noch mal kurz was zu dem Piepen im Hintergrund. Ich habe ehrlicherweise nichts gehört. Ich weiß nicht, ob es irgendeiner von den Zuhörern gehört hat. Aber was soll piepen bei dir im Hintergrund?
Ja, ich bin mir auch unsicher. Es hat auf jeden Fall mehrfach gepiept. Ich sitze gerade in unserem Expeditionsmobil im Norden von Argentinien, mitten in der Wüste. Und bin die letzten 14 Tage ausschließlich richtig geniale Offroad-Pisten gefahren, wo man richtig langsam arbeitet und ab und zu mal denkt, oh, gleich gibt das Fahrzeug rum. Cool. Und um Offroad zu fahren, lässt du ordentlich Luft ab aus den Reifen. Und hier in dem Fahrercockpit, im Fahrerhaus des LKW,
ich verstehe schon.
Da habe ich unter anderem auch mein Reifenkontrollsystem, das ist aber 24/7 immer an. Und weil ich jetzt so wenig Druck auf den Reifen habe, piept das die ganze Zeit als Warnung, hey, du hast viel zu viel Druck da drauf. Wir haben natürlich hier ein Mikrofon, was Störgeräusche wegfiltert und auch noch Software auch, die das macht. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das halt jetzt rausgefiltert worden ist oder nicht. Also falls es jemand gehört hat, gerne mal noch eine Rückmeldung an uns. Lieben Gruß, vielleicht über unseren Instagram-Account. Da heißen wir Financial Health Podcast, logischerweise. Würden wir uns über eine Nachricht freuen. Und ja, falls jemand das Fahrzeug, in dem es piept, sehen möchte, gibt es auch bei Instagram unter dem Account Follow Frido. Frido heißt unser Truck. Und die berechtigte Frage wäre jetzt noch, nehme ich dir einfach vorweg, warum sitzt du eigentlich im Fahrerhaus und nicht hinten, wo du normalerweise sitzt? Da sitzt gerade meine Freundin, die hat gerade auch einen Videocall mit ihrer Spanischlehrerin, weil in Südamerika wird bis auf in Brasilien Spanisch gesprochen und zwischendurch müssen wir natürlich auch ein bisschen lernen,
um mit den Menschen gut kommunizieren
zu können. Und ja, damit wir uns nicht gegenseitig hier vollquatschen, sitzt einer im Fahrerhaus. Das bin diesmal ich, das wechseln wir uns ab. Aber dafür habe ich hier gerade einen schönen Ausblick. Ich gucke gerade auf Vulkane und Flamingos, die direkt neben mir hier im See baden. Und die anderen 3 Expeditionsmobile aus dem Fahrhaus sehe ich von vorne, mit denen wir gerade zu viert hier die coolen Offroad-Strecken fahren.
Ah, schön. Ja, freut sich Friede auch über Gesellschaft.
Ja, genau.
Gut, dann würde ich sagen, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Danke fürs Reinhören. Bis zur nächsten Folge.